Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast.
Heute mit Paulus Müller. Hallo. Und das hier ist Alissa.
Also, das ist mir komplett anders drauf und so ein bisschen aggro. Und hier die öffentlichen Verkehrsmittel und der ganze Dreck. Und dann hat er sich auch so abwertend ausgedrückt, so in Richtung, ja, irgendwie so, oder die Ausländer oder so. Ich dachte, was ist das denn jetzt da?
Julia Wadhaven erzählt Alissas Geschichte. Julia, wo sind wir da gerade? Mit wem spricht Alissa?
Wir sind in der U-Bahn in Hamburg und Alissa hat gerade einen Bekannten vom Bahnhof abgeholt, der das Wochenende bei ihr übernachtet. Das ist so ein Typ, den hat sie vor ein paar Wochen beim Yoga kennengelernt. Ein Illustrator in Hawaii-Shorts mit Undercut und eigentlich ziemlich entspannt.
Also wirklich Bekannter oder ist es ein Date?
Nee, es ist kein Date. Sie hat einen Freund, mit dem sie auch zusammen wohnt. Der Typ hat einfach häufiger in Hamburg zu tun und sie hat ihm angeboten, mal bei ihnen unterzukommen, weil sie fand ihn einfach nett.
Irgendwie chilliger Typ in der Beschreibung, aber gleichzeitig auch aggro. Und dann dieser Kommentar über Ausländer, was ist da los?
Ja, das weiß sie auch nicht so genau. Sie ist verwirrt und es passt überhaupt nicht zu dem Bild, das sie ursprünglich von ihm hatte. Also wie du sagst, dieser chillige, kreative, auch friedliche Yogi. Aber jetzt bringt sie ihn erstmal nach Hause. Er hat seinen Hund dabei, so einen kleinen, weiß-braunen Hund.
Bei mir zu Hause im Eingang, bei uns gleich im Flur, hing dann auch diese Chamsa, also diese schützende Hand, die ich aus Israel mitgebracht hatte, wo dann auch auf Hebräisch auch was reingeschrieben wurde.
Diese Chamsa, hat die eine besondere Bedeutung für Alissa?
Ja, Alissa ist Jüdin und die Chamsa, diese Art Amulett, das den bösen Blick abwenden soll, hat sie von ihrer ersten Israel-Reise mitgebracht. Zu der Reise kommen wir auch noch. Jetzt essen die drei erstmal. Alissas Freund ist auch da. Sie sprechen über den Beruf und was wer so macht. Es ist dann auch angenehm mit dem Gast. Und an das Essen erinnert sich Alissa nicht mehr, aber es gibt Bier und das ist irgendwann alle. Also ziehen die beiden Männer los, um noch ein paar Flaschen von der Tanke zu holen.
Und dann kommen die beiden zurück und ich merke, irgendwas ist anders, irgendwas ist passiert, weil mein Ex-Freund total irgendwie verstört mich anschaut, ja, mit groß aufgerissenen Augen und will mir unbedingt was sagen, ja. Und dann gehe ich mit ihm dann auch irgendwie in einem passenden Moment dann auch in die Küche und schließt die Tür und sagt, weißt du überhaupt, wen du da mitgebracht hast? So, der Typ geht gar nicht.
Was ist da passiert zwischen den beiden?
Ja, pass auf.
Und ich sag, wieso, was ist denn jetzt los? Ja, der hat irgendwie auf dem Weg zur Tanke, hat er erzählt, irgendwie sein Großvater war irgendwie ganz dicke mit Hitler. Und ist ein Nazi. Und ich dann so, ja, puh, ja, was machen wir jetzt?
Weiß dieser Typ denn, dass Alissa Jüdin ist?
Ja, das ist hier in dem Moment gar nicht so klar. Er weiß zumindest, dass sie aus Russland kommt. Aber die ganze Situation verwirrt sie total.
Ich weiß, dass ich mich dann im Anschluss frage, war das jetzt irgendwie so ein Zeichen von oben? Ja, aha, du willst dich damit beschäftigen, mit deinem Jüdischsein. Gut, sei dir aber bewusst, was dazugehört.
Okay, also ich will auf jeden Fall hören, wie es mit dem Gast weitergeht. Aber das finde ich spannend, was sie da gerade sagt. Was meint sie denn damit, dass sie sich mit ihrem Jüdischsein beschäftigen will?
Also, Alissa ist in Moskau geboren und kommt 1992 mit ihrer Mutter nach Deutschland. Da ist sie 12. Und zwar kommen sie über ein Kontingent-Flüchtlingsprogramm für jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das Jüdischsein selbst spielt für Alissa aber lange gar keine Rolle. Davon erfahren hat sie auch erst, als ein Mädchen in der Schule, das war noch in Russland, ein anderes als Jüdin beschimpft hat. Und da hat sie ihre Mutter dann gefragt, was das bedeutet. Und die meinte, wir sind übrigens auch Juden, ohne dem Ganzen aber mehr Bedeutung zu geben. Ihre Oma meinte aber mal, sie soll lieber nicht darüber reden.
Warum nicht drüber reden?
Ja, Juden und Jüdinnen wurden ja zur Zeit ihrer Großmutter verfolgt. Das hat sie sicher geprägt. Also diese Identität konnte einem quasi das Leben kosten. Auch im Ostblock wurden Jüdinnen und Juden verfolgt und diskriminiert. Also haben manches lieber verschwiegen, so hat Alissa das zumindest später interpretiert.
Aber das ändert sich dann ja, ne?
Ja, Alissa wird immer wieder damit konfrontiert, also sie sucht sich diese Themen auch. Zum Beispiel studiert sie unter anderem jüdische amerikanische Literatur. Und dann, Alissa ist gerade Mitte 20, schickt ihre Tante aus Moskau ein Fotoalbum. Alissa ist bei ihrer Mutter in Würzburg. Sie haben Tee gekocht und sitzen auf dem beigen Ecksofa im Wohnzimmer. Auf dem Esstisch flattern zwei Wellensittiche in einem Käfig herum, ihre Familienmitglieder, wie Alissa sie nennt. Und Alissa hat dieses Fotoalbum auf dem Schoß. Es ist schwer und hat einen ledernen Einband mit ägyptischen Figuren drauf, ein bisschen wie Höhlenmalereien. Ihre Tante hat es ihr zum Geburtstag geschickt.
Und ich habe mich gewundert, weil ich normalerweise nicht so größere Geschenke bekommen habe, so im Erwachsenenalter sowieso nicht.
Die Fotos sind schwarz-weiß oder Sepia und zeigen Menschen aus einer anderen Zeit. Ihr Urgroßvater als jüngerer Mann, beim Schachspielen oder Zeitung lesen. Junge Frauen mit weißen Krägen, ein paar junge Leute, die auf dem Sockel irgendeiner Statue posieren. Und dann blättert Alissa zu diesem Bild.
Es ist ein wunderschönes Familienfoto in Sepia, das sich irgendwo so in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts irgendwo einordne. Und es sind drei Generationen einer Familie drauf zu sehen. Und da drauf auch meine Urgroßmutter, Mascha. Ja, und die Familie meiner Urgroßmutter, also ihre Eltern, ihre Schwestern, ihre Tante.
Alissa findet, sie sehen aus wie der Cast aus einem Hollywood-Film der 20er. Männer in Anzug und Krawatte, die Frauen mit dieser typischen Wellenfrisur. Und sie ist wie gebannt von diesem Bild.
Ich schaue in diese Gesichter und ich merke, dass es irgendwie, die gehören zu mir, ja. Aber ich weiß gar nichts über sie.
Und plötzlich kommen ihr die Tränen.
Ich bin einerseits total froh, dass ich das jetzt sehe. Andererseits bin ich wahnsinnig traurig. Also ich schäme mich auch dafür, dass ich irgendwie nichts darüber weiß, weil es ist ja ein ganz, ganz großer Teil meine Familie, das sind meine Wurzeln, das sind die Menschen, von denen ich abstamme und ich weiß nichts über sie. Und auf einmal ist da so ein ganz, ganz großes Bedürfnis, rauszufinden, wer sie waren, was haben sie gemacht, wo sind sie hingegangen, gibt es vielleicht Familie, die noch lebt?
Da Alissas Mutter ihre Fragen nicht alle beantworten kann, ruft Alissa in den Wochen darauf mehrere Leute aus ihrer Familie an. Ihre Tante in Moskau zum Beispiel und eine Halbtante in St. Petersburg. Alle Infos, die sie ihr geben, trägt sie in einen Familienstammbaum auf Ancestry ein. Das ist so ein Online-Portal für Ahnenforschung. Das läuft in den folgenden Jahren alles so nebenher. Alissa lässt das aber nicht los. Und 2010, da ist sie Ende 20, fährt sie auch nach St. Petersburg zu ihrer Halbtante, die noch mehr Fotos zu Hause hat. Sie besucht da einen jüdischen Friedhof und findet auch das Grab ihres Urgroßvaters. Und dann erzählt ihre Halbtante, ein Teil der Familie ist auch nach Israel ausgewandert und es müsste da irgendwo noch eine Cousine in deinem Alter geben. Alissa geht auf Facebook, gibt den Namen dieser Cousine ein und findet eine junge Frau in Tel Aviv.
Ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, kann es sein, dass wir verwandt sind? Und dann schrieb sie mir zurück und sagte, ja, wir sind tatsächlich verwandt und ja, wir müssen irgendwie mal zusammenkommen. Und dann sind wir 2011 nach Israel geflogen.
Es ist Alissas erste Reise nach Israel und sie fliegt gemeinsam mit ihrer Mutter.
Familie, meine Cousine selbst, lebt in Tel Aviv, ihre Eltern in Beersheba. Aber die kommen dann extra nach Tel Aviv, damit wir uns alle treffen können. Und wir treffen uns am Strand in Tel Aviv, wo sonst.
Und zwar bei einem Eiscafé.
Für mich ist es natürlich das erste Mal, dass ich die überhaupt sehe. Für meine Mutter ist es ein Wiedersehen, zumindest mit dem Vater meiner Cousine.
Alissas Mutter kennt den Vater ihrer Cousine noch von früher. In Moskau hat er sie mal gebabysittet. Alissa erkennt ihre Cousine von den Bildern auf Facebook. Sie umarmen sich als Erste, dann alle anderen.
Meine Cousine und ihr Mann, die haben mittlerweile auch 3 Kinder. Genau, ihr Vater und ihre Mutter und dann eine Verwandte noch.
Sie kaufen sich alle ein Eis und setzen sich auf die Plastikstühle des Cafés mit Blick auf den Strand.
Also wir reden erstmal ne, so über, was machen wir überhaupt, ne? Wer sind wir? So über Sachen, die man sich sonst auch mit Menschen unterhält, die man zum ersten Mal trifft. Aber auch für meine Mutter, die redet natürlich auch ganz viel über die Vergangenheit, über die Verwandtschaft. Es ist natürlich für mich total fremde Menschen, aber es ist gleich eine Sympathie da. Ich habe das Gefühl, wow, irgendwie gehören die zu mir und ich will da natürlich mehr rausfinden.
Sie reden auch über das Jüdischsein und über die Umstände, unter denen ihre Verwandten nach Israel kamen. Wer wann wohin ging. Die Familie von Alissas Cousine ist vor ihnen ausgewandert und zwar aus Überzeugung nach Israel.
Beim Vater meiner Cousine ist es auch so, also er hat so eine Silberkette und da hängt auch so ein ziemlich großer Davidstern dran. Ja, und das ist so ziemlich prominent.
Dieses Bild ist für Alissa neu. Sowas kennt sie aus Deutschland nicht.
Was mir bei ihnen auffällt, ist, dass sie ihre jüdische Identität richtig, also sie leben die selbstverständlich. Ja. Also für mich ist das so, oh, ich bin da total unsicher. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was bedeutet das, dieses Jüdischsein? Was gehört denn dazu? Und bin ich überhaupt irgendwie richtig jüdisch?
Es ist nur einer von vielen Momenten auf dieser Reise, in denen Alissa jüdisches Leben wirklich sehen kann.
Dann gibt es ganz viele säkulare Jüdinnen und Juden, bei denen das Jüdischsein gar keine Rolle spielt. Aber dann waren wir auch in Jerusalem und haben auch orthodoxe Juden gesehen. Und ich habe mich da fast auch gar nicht getraut zu sagen, dass ich selbst jüdisch bin. Weil ich dachte so, ja, wer bin ich? Ja? Was bringe ich hier mit? Ja? Außer, dass ich irgendwie auf dem Papier jüdisch bin.
Alissa ist total dankbar für diese Reise, aber sie löst auch einiges in ihr aus.
Ich war traurig, aber auch gleichzeitig auch etwas enttäuscht vielleicht oder auch wütend.
Der Israel-Besuch hat ihr gezeigt, wie viel zwischen den Generationen und Ländern verloren gegangen ist. Wie viel ihr verloren gegangen ist.
Ich glaube, viele Jüdinnen und Juden haben auch in der Sowjetunion gedacht, naja, es bringt mir nur Probleme, irgendwie das Jüdischsein. Und wer braucht das überhaupt? Und ich muss irgendwie gucken, wie ich hier klarkomme, ne, in meinem Alltag.
Alissa beginnt langsam zu verstehen, dass man diese Identität nicht einfach ablegen kann, selbst wenn man wollte.
Es wird Menschen geben, die werden mich auf das Jüdischsein irgendwie ansprechen oder die werden mich auf das Jüdischsein reduzieren.
Und sie will eine Antwort darauf haben.
Ich habe aber das Bedürfnis, dass es mir wichtig ist, das für mich zu definieren. Was bedeutet das, jüdisch zu sein? Was bedeutet das irgendwie für mich, jüdisch zu sein?
Bisher denkt sie dabei vor allem an Religion.
Ich bin dann in Hamburg auch, glaube ich, zum Tag der offenen Tür, erinnere ich mich, in die Synagoge gegangen und habe mich da irgendwie wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt.
Und sie denkt, ich weiß gar nicht, ob die jemanden wie mich hier haben wollen.
Ich habe mich nach jemandem gesehen, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, ja, und irgendwie mich so ein bisschen einführt in diese jüdische Infrastruktur.
Und dann, es ist Winter 2012, lernt sie beim Yoga diesen Typen kennen. Illustrator mit John Travolta-Tolle und Hawaii-Hose.
Okay, jetzt sind wir zurück in der Hamburger Wohnung, ne, mit ihrem Freund und diesem, naja, ich sag mal Nazi.
Genau. Und die beiden Männer sind gerade vom Bier holen zurück und ihr Freund ist total verwirrt.
Also ich dachte irgendwie, ja, Nazis gibt es nur mit Baseballschlägern, ja, und mit kahlrasierten Köpfen. Und Nazis machen kein Yoga. Und das war für mich erstmal so ein, ich konnte gar nicht reagieren. Also ich glaube, ich war erstmal so ein bisschen in Schockstarre.
Ja, das versteht man auf jeden Fall, wenn das so aus der Kalten komplett kommt dann, ja.
Ja, Alissa wird dann auch klar, dass sie ein Problem hat, weil sie sich aber nicht traut, ihn zu konfrontieren, also diesen Typen, und gleichzeitig nicht zu Hause sitzen und sich ausmalen will, was jetzt passieren könnte, beschließt sie, ihren Gast am nächsten Tag zu begleiten.
Okay, so ein bisschen nach dem Motto, keep your friends close and your enemies closer?
Ja, genau. Und sie gehen als erstes auf die Reeperbahn zu einem Friseur. Die Friseuse gibt ihm dann ein Album mit möglichen Haarschnitten. Und als Alyssa das sieht, ist sie wieder komplett schockiert.
Das sind nicht aktuelle Fotos, sondern das sind Fotos von Soldaten aus der NS-Zeit, ja. Und da fragt sie ihn tatsächlich, also welchen von diesen Haarschnitten möchtest du haben? Und die haben halt alle diese Uniformen an.
Stopp mal, bitte was? Also das gibt es wirklich? Da wird ein Album mit Nazi-Frisuren irgendwie im Friseursalon ausgepackt?
Ja, offenbar. Also Alyssa ist auch total sprachlos.
What the?
Ja. Er lässt sich dann seine Tolle nachfrisieren mit diesem Undercut, also Richtung Rockabilly-Style, mit Pomade auch. Aber das ist noch nicht alles.
Ich bin da immer noch nicht drüber weg und jetzt kommt noch mehr, oder was?
Ja, nach dem Friseur kommen sie an einem Juwelier vorbei, bei dem so Bikerschmuck im Schaufenster liegt. So Totenköpfe, silberne Ringe. Und in der Mitte ist auch ein Davidstern an einer Lederkette. Alyssa fragt sich direkt, was das jetzt bedeuten soll. Also sind die pro-jüdisch oder warum liegt das hier?
Und während ich mir das noch so überlege, steht mein Gast neben mir und sagt irgendwie, scheiß Juden. Und das ist für mich irgendwie so, öffnet sich so der Boden, ja? Oder der Himmel oder alles zusammen.
Also wirklich offen antisemitisch, ja. Der Typ, ne?
Also Alyssa wird auch immer klarer, mit wem oder was sie hier zu tun hat. Nämlich eben, wie du sagst, mit einem Antisemit.
Hat sie da dann Angst? Also sie hat ihm ja noch nicht gesagt, dass sie Jüdin ist, ne?
Nee, hat sie nicht. Und ja, sie kriegt langsam Angst. Aber was soll sie machen? Also ihm jetzt sagen, dass sie Jüdin ist, ja nicht. Und sie ist ja nicht nur gegen seine Ansichten. Sie fühlt sich gleichzeitig persönlich in Gefahr. Ihr Freund ist den Rest des Wochenendes auch verreist. Sie ist also mit dem Gast allein. Und was sie auf keinen Fall will, ist, mit ihm in eine Konfrontation zu kommen.
Was für eine Horrorsituation.
Ja, sie hat dann ein bisschen Glück. Er geht abends auf eine Party, ist also nicht da. Alyssa überlegt sich Fluchtwege, öffnet alle Fenster. Es passiert dann aber auch nichts Schlimmes mehr. Am nächsten Morgen verabschiedet der Gast sich höflich. Aber die ganze Episode ist für Alyssa ein krasser Realitätscheck.
Ich habe dann schon gemerkt, dass dieses Thema jüdisch sein gar nicht so einfach ist und dass die Geschichte leider nicht vorbei ist. Und in diesem Moment, ich habe verstanden, es hat einen Preis, das jüdisch sein. Ja? Ich habe verstanden, ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Also ich kann nicht jüdisch sein ohne den Antisemitismus und ich muss mich mit beidem befassen.
Alyssa meldet sich in den folgenden Monaten zu verschiedenen Workshops an, bei einer Gruppe Jung und Jüdisch und beim jüdischen Netzwerk Nevatim. Dort werden auch aktuelle Themen besprochen. Wie steht das Judentum zur Organspende? Was hat der Schabbat mit Umweltschutz zu tun? Und so weiter. Und an einem dieser Workshops lernt sie Benny kennen. Er ist etwas jünger als sie, ein super herzlicher Mensch. Seine Mutter ist Jüdin und kommt aus den USA. Und Benny ist sehr stolz, jüdisch zu sein und wird so ein bisschen zum Vorbild für andere, die wie Alyssa ihre jüdische Identität noch erkunden. Er organisiert zum Beispiel regelmäßig Schabbatessen. Schabbat, das ist der jüdische wöchentliche Ruhetag, der von Freitagabend bis Samstagabend geht. Und die Essen finden immer bei einer anderen Person statt. Jeder bringt was mit. Es werden Kerzen angezündet, Lieder gesungen, der Schabbatsegen gesprochen. Am Anfang fühlt sich Alyssa wie in der Synagoge, irgendwie falsch. Aber Benny schafft es, dieses Gefühl langsam zu lösen.
Er hat immer gesagt, du bist genug. Also du bist jüdisch genug, du bist gut, so wie du bist.
An diesen Abenden und in den Seminaren versteht Alyssa langsam, dass jüdisch sein viel mehr ist als Religion oder Volkszugehörigkeit, viel mehr als Antisemitismus oder das, was andere auf sie oder Israel projizieren. Sie lernt, dass es vor allem um eins geht, um eine Gemeinschaft und eine Weltanschauung.
Einer der wichtigsten Gedanken im Judentum, auch dieses Tikkun Olam, also dass du durch deine Existenz immer versuchst, nicht nur für dich zu leben, sondern die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und das fand ich ganz, ganz toll, weil das war genau das, was ich gebraucht habe in dem Moment.
Einer dieser Abende findet bei einem israelischen Pärchen statt. Es sind auch Gäste aus Israel da. Wie immer ist alles improvisiert. Die Leute bringen Besteck und Becher mit. Stühle werden aus allen Zimmern reingetragen. Im Fenster stehen Kerzen. Einige Männer tragen ihre Kippa, die jüdische Kopfbedeckung. Und wie immer hat auch jemand den Wein für den Segen mitgebracht und zwei Hefezöpfe, das traditionelle Brot für Schabbat.
Dann hat Ben dann irgendwann gesagt, okay Leute, schön, dass ihr da seid, so wir fangen jetzt an. Und dann haben wir Kerzen gezündet und er hat dann den Segen gesprochen.
Alissa mag diesen Moment besonders.
Man geht so ein bisschen in sich und es ist ein sehr schöner Moment immer, weil der Schabbat dann beginnt.
Aber ein Teil der Gäste sitzt eher teilnahmslos da.
Also man hat irgendwie gemerkt, es war ihnen nicht so wichtig, ja, jetzt die Kerzen mit uns zu zünden.
Es sind überraschenderweise vor allem die israelischen Gäste, die so desinteressiert sind.
Die haben gefragt, ja, aber warum braucht ihr das denn? Das ist irgendwie dieses hier Theater oder Rituale. Ist doch total egal, ja, ob wir jetzt irgendwie Kerzen zünden oder nicht. Also
Alissa ist erst überrascht. Und dann noch überraschter, als sie sich selbst sprechen hört.
Und ich habe dann gesagt, naja, weil ich das nie hatte. Ich hatte nie die Möglichkeit, mir hat das niemand beigebracht. Ich hatte nie die Wahl, weil meine Familie hat dieses Jüdischsein so versteckt, ja, aus Angst auch vor Antisemitismus. Und wenn ihr keine Lust habt, irgendwie Schabbat zu feiern, müsst ihr es nicht machen und es passiert nichts. Aber für uns, weil wir das nicht hatten und weil wir auch in Deutschland sind, ist das etwas Besonderes.
Die Gäste tauschen sich aus über ihre Erfahrungen, über das Jüdischsein. Sie alle fühlen sich darüber verbunden und trotzdem erlebt jeder und jede diese Kultur, diese Identität auch unterschiedlich.
Ja, ich glaube, für mich war das ein sehr wichtiger Schritt, das auszusprechen, weil alleine dadurch, dass ich das ausgesprochen habe vor anderen, habe ich mir das auch selbst gesagt. Ja. Es ist mir wichtig. Ich möchte das nicht mehr so irgendwie verstecken oder kleinreden.
Das klingt, als hätte Alissa ihr, naja, jüdisches Selbstbewusstsein tatsächlich gefunden.
Ja, das hat sie auch. Und je mehr jüdische Kultur sie kennenlernt, desto mehr will sie davon in ihrem Alltag auch haben. Zu dieser Zeit, also 2012, ist Alissa wieder Single.
Ich hatte eine Phase, wo ich tatsächlich auch dachte, ja, ich möchte eine jüdische Familie, ja, oder ich möchte auch einen jüdischen Partner.
Also meldet sie sich auf einer Dating-App an für jüdische Menschen.
Dazu muss man sagen, das ist ja ein bisschen schwierig, weil es gibt nicht so viele Jüdinnen und Juden in Deutschland.
Alissa verliebt sich dann doch in einen nicht-jüdischen Mann, besucht aber weiter diese jüdischen Workshops.
Zu der Zeit, 2014, war auch so ein einschneidendes Erlebnis.
In diesem Jahr passieren für Alissa zwei wichtige Dinge. Sie reist nochmal nach Israel, diesmal ohne ihre Mutter, aber mit einer Gruppe anderer Jüdinnen und Juden. Alissa ist mittlerweile im 5. Monat schwanger.
Wir gehen da durch unterirdische so Wassertunnel in der Davidstadt, ja, und alle passen auf mich auf. Und wenn man mich fragt, was für mich heute jüdisch sein bedeutet, dann ist es Community auch. Es ist auf jeden Fall, es ist wie eine größere Familie.
Im Sommer desselben Jahres eskaliert außerdem der Gaza-Konflikt. Palästinensische Hamas und das israelische Militär schießen mehrere Wochen lang Raketen aufeinander.
Und es gab viele Demonstrationen in Deutschland, die pro-palästinensisch waren.
Auf den Demos fallen antisemitische Parolen. Jüdinnen und Juden werden zum Teil körperlich bedroht. Alissa bekommt das hauptsächlich aus den Medien mit.
Als wir dann auf diesen Seminaren waren, war es natürlich auch ein Thema, das wir besprochen haben. Ne? Ist das jetzt irgendwie sicher? Ne? Kann man mit einer Kippa auf die Straße gehen? Ne?
Sie überlegen, was sie tun könnten.
Man spricht viel über Antisemitismus, aber man spricht nicht miteinander. Ja? Und kaum jemand in Deutschland, der nicht jüdisch ist, kennt einen Juden oder eine Jüdin persönlich.
Das ist der Anfang einer Idee.
Wir brauchen Ehrenamtliche, die jetzt keine Theologinnen und Theologen sind oder keine Rabbinerinnen oder Rabbiner sind, sondern ganz normale Alltagsjuden, sage ich jetzt mal.
Sie könnten zum Beispiel an Schulen oder anderen Einrichtungen aus ihrem Leben erzählen und davon, was jüdisches Leben für sie heute bedeutet, wie es im Alltag aussieht. Den passenden Namen finden sie später auch. Meet a Jew. Alissa Alyssa gründet noch im selben Jahr mit zwei anderen Frauen aus dem Workshop eine Initiative. Sie melden sich bei Schulen und werden eingeladen, Medien berichten. Alyssa fährt mit anderen Freiwilligen durch Deutschland. Und einer der ersten Einsätze findet in Solingen statt. Alyssa ist mit einem Kollegen an einer technischen Schule zu Gast.
Das sind so 16-, 17-Jährige, überwiegend Schüler. Ich glaube, es waren wenig Mädchen. Und wir sitzen im Stuhlkreis.
Am Anfang stellen sich Alyssa und ihr Kollege vor. Sie erklären, was es für sie bedeutet, jüdisch zu sein, dass aber kein Mensch nur jüdisch ist.
Ich bin irgendwie selbst Migrantin, ja, da habe ich auch viele Parallelen, also mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern, ja, die auch irgendwann nach Deutschland gekommen sind, ja.
Die Schüler und Schülerinnen beginnen, Fragen zu stellen.
Die Fragen, stimmt es, dass man irgendwie nicht zum Judentum konvertieren kann? Und dann erklären wir, nee, das stimmt nicht. Also man kann absolut zum Judentum konvertieren, ist halt ein langwieriger Prozess.
Sie wollen zum Beispiel wissen, was passiert, wenn man an Schabbat arbeitet oder jemand in Ohnmacht fällt. Darf man ihm dann helfen?
Und dann haben wir erzählt, ja, natürlich, absolut, weil Leben zu retten hat die oberste Priorität.
Sie sprechen auch über israelische Politik und darüber, dass nicht jede jüdische Person automatisch darüber Bescheid weiß. Dass das eine nicht zwangsläufig was mit dem anderen zu tun haben muss. Die SchülerInnen konfrontieren die beiden auch mit antisemitischen Vorurteilen.
Wie ist das mit Juden und Geld? Ja? Was ist da jetzt dran an diesem Stereotyp? Dann erzählt man halt, woher dieses Vorurteil einfach kommt. Ne? Und dass Jüdinnen und Juden in der Geschichte dann zum Beispiel auch ja, Geld verliehen haben, weil es zum Beispiel den Christen nicht erlaubt war. Und dann wurde dieser Job ausgelagert auf die Jüdinnen und Juden und ihnen dann später zum Vorwurf gemacht.
Der Austausch ist sehr lebendig und als die Schülerinnen und Schüler ihre Sachen packen, kommt einer von ihnen zu Alyssa nach vorn und sagt:
Danke, dass ihr da wart. Und ich habe heute gemerkt, dass irgendwie vieles, was ich über Juden gehört hatte, nicht stimmt. Und er ist mit so einem guten Gefühl rausgegangen und man hat irgendwie gemerkt, das hat ihm was gegeben. Ja. Eigentlich macht das Klick auf der menschlichen Ebene, so auf der emotionalen Ebene. Wenn wir uns so von Mensch zu Mensch unterhalten und sie irgendwann, also die Klasse dann irgendwann sagt, pff, ja, wir sind halt Juden, ja, sind halt auch nur Menschen.
Das ist eine ganz schön krasse Entwicklung von ich bin doch gar nicht richtig jüdisch und ich erzähle euch, was es für mich bedeutet, jüdisch zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist denn aus dieser Initiative geworden?
Alyssa hat das mehrere Jahre ehrenamtlich gemacht und arbeitet jetzt sogar hauptberuflich in dem Projekt, also Meet a Jew. Und mittlerweile machen auch mehr als 450 Freiwillige mit. Und sie haben auch einige festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das heißt, Alyssa klärt also weiter auf.
Genau, sie klärt auf und erzählt über das aktuelle jüdische Leben in Deutschland und versucht damit auch Stereotype aufzubrechen und eben Vorurteilen vorzubeugen, weil ihr klar geworden ist, wie viel Aufklärung heute noch nötig ist. Also einmal auf kollektiver Ebene in der Gesellschaft, aber vor allem auch auf individueller.
Weil es passiert ist, kann es ja noch mal so passieren, weil es Menschen Menschen angetan hatten. Und deswegen finde ich das sehr wichtig zu verstehen und da in die Geschichte zu schauen, wie sich sowas entwickeln kann. Ja. Und es hat weniger was mit Nazis und Juden zu tun. Es ist ein Menschenthema. Also es hat was mit unserer menschlichen Natur zu tun.
Ja, und ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man weiß, dass rechtsextreme Parteien und rechtsextreme Meinungen im Moment stärker werden in Deutschland. Danke, Julia, dass du uns die Geschichte von Alyssa erzählt hast.
Ja, gern.
Das Team hinter dieser 100, Julia Roche, Niloufar Elhami und Alex Hart. Ich bin Paulus Müller. Tschüss, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.